Guten Morgen von meiner Seite. Selbst der meistbeschäftigte Prozessanwalt verbringt nur einen Bruchteil seiner Zeit mit Geschworenen. Diese Augenblicke waren selten. Und Jake Nossi, er war ein Schauspieler auf der Bühne, der in einem von ihm selbst verfassten Monolog Worte der Weisheit zu seinem auserwählten Publikum sprach. Sein Puls schoss in die Höhe, sein Magen rebellierte, seine Knie wurden weich. Aber diesen inneren Kampf hatte Jake vollkommen unter Kontrolle. Und die belehrenden Worte an seine neuen Freunde klangen ruhig und gelassen. Ich habe euch das vorgelesen, dass ihr wisst, wie ich mich fühle. Als ich mal überlegt habe, euch das vorzulesen, habe ich mir gedacht, ja, aber da musst du aber auch noch sagen, ein Schauspieler bist du hier auf der Bühne nicht. Und dann habe ich über den Satz nachgedacht und wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass viele Prediger Schauspieler sind oder zumindest ein bisschen Schauspieler sind, weil sie lehren Sachen, predigen Dinge und verlangen vielleicht auch Dinge, die sie selber gar nicht einhalten oder einhalten können. Aber so ist es wahrscheinlich in der Natur der Sache. Daniel hat vorhin gesagt, ich bin meinem Schöpfer verantwortlich für das, was ich sage. Ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen. Aber ich wollte euch auch sagen, ich hatte zuletzt auch, wir wollen uns heute diesen 2. Petrus anschauen. Geht es natürlich auch um Gott und um das Vertrauen zu Gott. Ich hatte zuletzt in den letzten Wochen auch so meinen Kampf mit Gott auszufechten. Und zwar hat mich so mitgenommen, dass dieses kleine Mädchen von den Pfeifers verstorben ist, obwohl so viele Menschen gebetet haben. Ich habe mir gedacht, Gott, wieso hörst du nicht? Und ich habe mir gedacht, was ist das Gebet? Und ich habe da so meine Schwierigkeiten gehabt. Aber mir haben dann verschiedene Dinge geholfen, da wieder Boden unter den Füßen zu kriegen. Zum einen das Wort Gottes. Was ist? Zum anderen auch die Glaubenserfahrungen, die ich mit Gott schon gemacht habe, wo er meine Gebete auch wirklich erhört hat. Und dann auch das Gespräch mit dem Daniel und dem Alfred, das war irgendwie wohltuend und so habe ich wieder Vertrauen zu Gott gefasst. Also, kleiner Schauspieler. Und das, was ich sagte, das ist auch ein bisschen der Bogen zu dem Text, den wir betrachten. Denn in dem Text geht es auch um die Erfahrung, die Petrus gemacht hat. Und es geht auch um das Wort, um die Prophetien, um die Wahrhaftigkeit des Wortes, um den Anker, den wir in dem Wort haben. Ich lese jetzt den Text einfach mal, ich lese ihn später auch nochmal. 2. Petrus 1, Verse 16 bis 21. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeleien gefolgt, als wir euch die machtvolle Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus angekündigt haben, sondern wir haben es als Augenzeugen seiner Herrlichkeit getan. Er empfing ja von Gott, dem Vater, Ehre und himmlische Herrlichkeit durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der erhabenen Majestät. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir vom Himmel kommen hören, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Umso fester gilt daher für uns das prophetische Wort. Und ihr tut gut, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Und da sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine eigenmächtige Auslegung zulässt, denn noch nie ist eine Weissagung durch menschliche Willkür zustande gekommen, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. Als ich den Text gelesen habe, Luki hat vorhin gesagt, es ist einer seiner Lieblingstexte, ist es mir ein bisschen schwer gefallen, den so auf den ersten Blick zu verstehen oder einzuordnen. Geht es um die Verklärung, im zweiten geht es um das, was die Bibel bedeutet oder wer sie gemacht hat. Was soll man dazu sagen oder predigen? Ich habe mir dann gedacht, ich versuche, weil ich es nicht kapiert habe auf den ersten Blick, den Zusammenhang zu finden. Das war auch, was Daniel und was zuletzt immer wieder gepredigt worden ist, auch den Zusammenhang, den Text zu sehen, in welchem Zusammenhang steht er denn. Und ich versuche, einen größeren Zusammenhang herzustellen zum 1. Petrus, dann den kleineren zum 2. Hoffe, dass ich euch damit nicht verwirre, dass ich auch nicht falsch gewichte und das Thema irgendwie verfehle. Und dann wollen wir uns den Text natürlich genauer anschauen und in 2 Teile einteilen, nämlich den 1. Verklärung und das 2. die prophetischen Schriften, den ich dann untergliedere in jeden einzelnen Vers. Ich möchte kurz noch beten. Jesus, wir danken dir, dass wir dein geschriebenes Wort haben, Herr. Und wir danken dir, dass du hier bist und dass dein Geist auch in uns wirkt. Und ich bitte dich jetzt so sehr, dass du das menschliche Reden segnest und vor allem auch das Hören, Herr Jesus, dass du uns groß wirst, Herr. Wir haben es gesungen, dass du in unseren Herzen einfach erscheinst als der Allmächtige. dass wir belehrt werden durch dein Wort, dass wir korrigiert werden, dass wir aufgerichtet werden, dass wir einfach gesegnet sind durch deine Gedanken, deines Wortes, Herr Jesus. Amen. Also den größeren Zusammenhang, sagte ich schon, wir sind im 2. Petrusbrief, dann gibt es natürlich auch einen 1. Petrusbrief und ich habe mir gedacht, was schreibt der Petrus im 1. Brief, hat es mit dem 2. irgendwie zu tun? Die sind ziemlich nah zeitlich aneinanderliegend entstanden, der 1. zwischen 60 und 64 nach Christus, der 2. 66 bis 67 nach Christus, also zeitlicher Zusammenhang ist sehr gut da. Der Apostel Petrus wird als Apostel der Hoffnung bezeichnet. Und er lehrt ganz stark wie Paulus auch die Gnade, Rettung aus Gnade. Der Schlüsselgedanke aus dem 1. Petrusbrief ist folgender, nämlich die Christen werden ermahnt, also er spricht zu Christen, die werden ermahnt in der Zeit des Leidens zur Festigkeit und zu einem gottesfürchtigen Leben. Und er betont gleichzeitig auch die Hoffnung, die durch Christus, den auferstandenen Löser, unser ist. Das ist aus meiner Sicht dann wichtig, wenn wir auf diesen 2. Petrus in die Stelle kommen, um sie zu verstehen. Ich lese euch mal ein paar Stellen aus diesem 1. Petrusbrief. Ihr müsst jetzt nicht aufschlagen, lasst sie einfach mal auf euch wirken. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat und mit Hoffnung auf Leben erfüllt hat durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Damit hat er uns für ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbe ausersehen, das im Himmel für euch aufbewahrt wird. Also die Hoffnung auf ein Erbe, das aufbewahrt wird, das wir sicher haben. Darum umgürtet euch, seid nüchternen Sinnes und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Gebt euch als gehorsame Kinder nicht den Begierden hin. Das Wort Begierden kommt oft vor in diesem Text oder in diesem Petrusbrief, begebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit diente, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Leben. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da er den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinen Taten richtet, so führt euer Leben, solange ihr hier als Fremdlinge weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit unvergänglichem Silber oder Gold erlöst seid aus eurem nichtigen Leben, das ihr wie die Väter führtet, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, dem Blut eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Also da ermahnt er zu einem gottesfürchtigen Leben, weil wir Erlöste sind durch das Blut Jesu und deswegen sollen wir auch heilig leben. So ähnlich hat es Luki auch vorgelesen. Und dann am Ende des 1. Petrus beschreibt er zwei Aspekte, die wie folgt lauten. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen, ist nahe herbeigekommen. So seid nun besonnen und nüchtern, um beten zu können. Vor allen Dingen habt euch untereinander beständig lieb, denn die Liebe deckt alle Sünden zu. Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Und ganz am Schluss noch, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, weil ihr wisst, dass dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gekommen sind. Da richtet er den Blick in die Zukunft. Also er schreibt, das Ende aller Dinge ist nahe und er sagt, wacht, denn der Teufel geht umher und versucht zu verschlingen, wen er kann. Also wir halten fest, dass er die Errettung betont, dass er die Gläubigen zu einem gottesfürchtigen Leben ermahnt und dass er versucht, den Blick in die Zukunft zu richten, auf das, was kommt, auf das nahe Ende der Dinge. Schauen wir uns jetzt an zweiter Stelle den etwas kleineren Zusammenhang an im zweiten Brief an sich selbst. Wer letzte Woche da war, der kann sich erinnern, was Daniel gepredigt hat. Nämlich am Anfang sagt Petrus auch wieder, wie im ersten Brief, dass wir die christlichen Tugenden hochhalten sollen und uns mühen sollen sogar, nach christlichen Tugenden zu leben, weil wir Errettete sind. Das ist wieder der Ausgangspunkt. Weil wir in Jesus, in Gott, die Kraft haben, sollen wir dann auch dementsprechend leben, ein anständiges, ihm wohlgefälliges Leben führen. Und anschließend kommt unser Text. Unser Text ist eingebettet in diese Aufforderung, die christlichen Tugenden zu verinnerlichen. Und Anschließend, nach unserem Text, kommt ein Schwergewicht dieses ganzen zweiten Petrusbriefes, nämlich die Mahnung vor Irrlehrern. Also der Text ist so ein Bindeglied zwischen der Aufforderung und der Mahnung, vor Irrlehrern zu bestehen. Das wird dann noch von Bedeutung sein. Ich lese euch kurz, was da ein Bibelkommentator schreibt. Die besondere Bedeutung des Briefes liegt in den beredten und umfassenden Beschreibungen des Abfallers in Lehre und Leben. Das kommt dann in den Kapiteln 2 und 3. Aber es werden auch andere wichtige Fragen in diesem Brief behandelt. Petrus besteht darauf, dass der Gläubige seine Berufung und Erwählung unter Beweis stellen muss durch die Ausübung des christlichen Tugenden. Also das ist ähnlich wie im ersten Brief auch. Er fordert einfach auf, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Ich möchte an dieser Stelle noch Folgendes betonen. Manchen widerstrebt es, weil sie sagen, wir sind durch Gnade errettet und wir sind frei, wir müssen immer irgendwelche Gebote erfüllen und Gesetze halten. Das stimmt schon, aber trotzdem schreibt der Petrus ausführlichst zu Gläubigen, sich trotzdem zu besinnen auf das, wer wir sind in der Stellung vor Gott, und ermahnt uns eben zu einem gottwohlgefälligen Leben. Nicht um errettet zu werden, nicht um das Heil zu erlangen, sondern einfach, weil wir Gottes Kinder sind. Ich lese euch jetzt den Text nochmal, also diesen, um den es jetzt gehen soll. Und ich lese mal des Zusammenhangs willen ab Kapitel 1, Vers 10. Darum, liebe Brüder, bemüht euch, umso mehr eure Berufung und Erwählung zu festigen, denn wenn ihr das tut, werdet ihr nicht zu Fall kommen, und so wird euch der Eingang leicht gemacht werden in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Darum will ich euch unablässig an diese Dinge erinnern, obwohl ihr es selber wisst und an der Wahrheit, die euch bekannt ist, festhaltet. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leib lebe, euch zu erinnern und euch wach zu halten, denn ich weiß, dass ich meinen Leib bald verlassen muss, wie mir das auch unser Jesus Christus angekündigt hat. Ich will aber dafür sorgen, dass ihr dies jederzeit auch nach meinem Tod im Gedächtnis behalten könnt. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Farben gefolgt, als wir euch die machtvolle Wiederkunft unseres Herrn Jesus angekündigt haben, sondern wir haben es als Augenzeugen seiner Herrlichkeit getan. Er empfing ja von Gott, dem Vater, Ehre und himmlische Herrlichkeit durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der erhabenen Majestät. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir vom Himmel kommen hören, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Umso fester gilt daher für uns das prophetische Wort, und ihr tut gut, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Und da sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine eigenmächtige Auslegung zulässt, denn noch nie ist eine Weissagung durch menschliche Willkür zustande gekommen, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. Wichtig ist mir in dem Zusammenhang dieser Kontext. Er schreibt von den christlichen Tugenden und schreibt dann, denn wenn ihr das tut, werdet ihr nicht zu Fall kommen, und so wird euch der Eingang leicht gemacht werden in das Reich unseres Herrn. Und unser Text beginnt in Vers 16 mit denn. Denn. Er spricht dann von der Wiederkunft unseres Herrn. Er spricht von Fabeln. Er spricht davon, dass diese Wiederkunft angekündigt wird. Er spricht davon, dass er Augenzeuge war, also Augenzeuge einer angekündigten Sache. Er spricht von Ehre und himmlischer Herrlichkeit. Das war für mich alles ein bisschen schwierig zu verstehen. Und wir müssen, um es nachvollziehen zu können, diese Verklärungssituation uns anschauen in dem Evangelium, und zwar ich habe Matthäus ausgewählt, in dem diese Verklärung beschrieben wird. Für mich war es auch gut, das nachzuvollziehen. Ich habe jetzt eher verstanden, was mit der Verklärung gemeint ist. Matthäus 16 lese ich, Vers 26 bis 17, 7. Keine Sorge, danach kommt nicht mehr viel Textlesung. Aber es ist wichtig. Also Matthäus 16, 26 bis 17, 9. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Oder was kann der Mensch geben, um sein Leben auszulösen? Denn es wird geschehen, dass der Mensch in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommt, und dann wird er jedem nach seinem Tun vergelten. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn in seinem Reich kommen sehen. Nach 6 Tagen nahm Jesus Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie alleine auf einen hohen Berg. Da wurde er vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia. Die redeten mit ihm und nahmen Petrus das Wort und sagten zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Willst du, so wollen wir hier 3 Hütten bauen, eine für dich eine, für Mose eine und für Elia eine. Während er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, warfen sie sich nieder und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sagte: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber aufblickten, sahen sie niemand als Jesus allein. Diese Verklärung, die habt ihr alle schon mal gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was es bedeutet, was Jesus damit sagen will. In dem Vers, Kapitel 16, Vers 28 sagt er: Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn in seinem Reich kommen sehen. Wir wissen alle, dass Jesus, nachdem er das erste Mal auf der Erde war, zum zweiten Mal kommen wird, und zwar in Herrlichkeit. Das haben wir übrigens auch gerade gesungen: Wir warten auf dich. Jeder wird dich sehen nach deiner Verheißung. Und er schreibt jetzt hier, oder er sagt hier zu den Zuhörern, dass einige von denen, die zuhören, sein zweites Kommen sehen und erleben werden, ohne sie, noch ehe sie gestorben sind. Nachdem wir aber dieses zweite Kommen noch nicht erlebt haben, also noch darauf warten, ist dieser Vers, finde ich, schwierig zu verstehen. Denn diejenigen, die das gehört haben, die sind natürlich längst tot, ohne das zweite Kommen Jesu aber erlebt zu haben. Und vor dem Hintergrund muss man diese Verse aus Kapitel 17 verstehen. Diese Verklärung, diese Umwandlung, diese Umgestaltung heißt, glaube ich, auch. Und zwar gewinnt Jesus eine andere Gestalt, als er sie als Mensch hatte. Und diese Gestalt soll das widerspiegeln oder soll das zum Ausdruck bringen, wie es sein wird, wenn Jesus in Herrlichkeit kommt. Ich lese euch da Erklärung, weil es viel besser ist, als ich es sagen könnte. Die Verklärung Jesu enthält im Kleinen die Darstellung der Elemente des zukünftigen Reiches. Der Jesus erscheint nicht in Niedrigkeit, sondern in Herrlichkeit. Mose, der in Herrlichkeit erscheint, ist der Vertreter der Erlösten, die durch den Tod in das Reich eingegangen sind. Elia erscheint auch in Herrlichkeit als der Vertreter der Erlösten, die durch die Entrückung in das Reich gekommen sind. Petrus, Johannes und Jakobus, die nicht verherrlicht sind, vertreten in dieser Stunde das Israel nach dem Fleisch, und die am Fuße des Berges sind, die so verkörpern diejenigen, denen das Reich gebracht werden soll. Also Jesus erscheint diesen 3 auserwählten Jüngern in Herrlichkeit, so wie er bei seinem zweiten Kommen in Herrlichkeit erscheinen wird. Und vor dem Hintergrund ist wieder zu verstehen, warum er in Vers 28, 16, 28 sagt: Einige von euch werden mich in Herrlichkeit sehen, noch ehe sie sterben. Und das wiederum ist, meine ich jedenfalls, wichtig zu wissen oder zu verstehen, um das einordnen zu können, was jetzt im 2. Petrus steht. Ich betone dieses Wort dennoch mal, denn wir sind nicht ausgeklügelten Farben gefolgt. Petrus sagt, lebt nach den christlichen Tugenden, denn das Kommen Jesu ist nicht irgendein Hirngespinst, ist nicht irgendeine Fabel, ist nicht irgendetwas, was ich mir ausgedacht habe, sondern ich habe es erlebt und es wird sicher passieren. Also er möchte oder andersrum, ja, das Argument, warum er ihnen sagt, lebt so, wie es Gott wohlgefällig ist, ist, denn Jesus kommt. Jesus kommt in Herrlichkeit wieder. Ich lese euch da aus dem Buch. Einer der Hauptgründe dafür ist der Tag, an dem, also warum Petrus das in den ersten Versen sagt, lebt nach den Tugenden, ist der Tag, an dem Christus wiederkommt. Wenn der Tag des Herrn kommt, wird die Welt zerstört, unsere Werke werden offengelegt und die Ungerechten werden gerichtet. In diesem Brief und das gesamte Neue Testament hindurch dient das zweite Kommen Christi als starker Ansporn dafür, vom Bösen umzukehren und alles daran zu setzen, ein ehrenwertes und rechtschaffenes Leben zu führen. Denn unser heiliger Herr wiederkommt, wollen wir nicht dabei ertappt werden, wie wir unheiligen Dingen nachgehen. Und dieses Argument führt ein rechtschaffenes Leben, weil Jesus wiederkommt, finden wir auch noch in dem Petrusbrief im Kapitel 3. Da steht in Vers 11 fortfolgende: Wenn nun das alles so vergehen wird, wie wichtig ist es dann, dass ihr ein geheiligtes und frommes Leben führt und so den Tag Gottes erwartet und seine Ankunft beschleunigt. Dann werden die Himmel in Feuer aufgehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit herrscht. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, gebt euch Mühe, dass ihr von ihm makellos und untadelig im Frieden angetroffen werdet. Also er will sie auffordern, einfach ein tadelloses Leben zu führen, weil das zweite Kommen des Herrn so sicher ist, wie er es selbst erlebt hat. Es sind keine Fabeln, keine Gespinste, keine Einbildungen, die er da schildert, sondern er sagt, er ist Augenzeuge gewesen, er hat es gesehen, er hat es gehört, erlebt und er war auch nicht alleine, sondern er war mit zwei anderen da. Und er spricht davon, dass Jesus in himmlische Herrlichkeit kommt. Dass Jesus die Erde gegeben wird. Da lese ich euch noch was. Und zwar schreibt Kevin DeYoung, ein Mittel, wie er beweisen kann, dass dieses zweite Kommen Jesu wirklich stattfindet, ist eben sein Erlebnis. Und er schreibt von einem herrlichen, furchterregenden, unglaublichen, wunderbaren, schrecklichen zweiten Kommen des Herrn. Und dafür ist wichtig, glaube ich, auch diesen nächsten Vers noch anzusehen. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Für diejenigen, die Jesu Kinder sind, glaube ich, wird dieses zweite Kommen herrlich sein, weil wir den Herrn einfach sehen, wie er, so wie er in der Verklärung den drei Aposteln schon vorgeführt wurde. Für viele wird es aber schrecklich sein, nämlich für die, die ihn abgelehnt haben, die nicht an ihn geglaubt haben. Und dieser Satz, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, ihn hört, der ist auch deswegen von Bedeutung, finde ich, weil sich im Ergebnis an Jesus die Geister scheiden. Ich war letzte Woche im Gefängnis bei einem Mann, der zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist und der schwer krank ist und wahrscheinlich im Gefängnis sterben wird. Und ihm ist nichts wichtiger, als irgendwie da rauszukommen. Und ich habe gesagt, es ist besser, wenn Sie versuchen, mit Ihrem Schöpfer ins Reine zu kommen. Ja, und dann hat er gesagt, er kennt die Bibel gut. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er mit Jesus denn im Reinen ist. Also ob er weiß, was Jesus für ihn bedeutet. Und sagt er, ja, Jesus war der beste Mensch, den es gibt, aber er war nicht Gottes Sohn. Und dann habe ich gedacht, okay, er kennt die Bibel gut, will aber Jesus nicht als Gottes Sohn anerkennen. Steht oft in der Bibel und eben auch an der Stelle, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das verkörpert so aus meiner Sicht auch das gesamte Evangelium. Gottes Sohn, der in die Welt kommt, der den Plan Gottes erfüllt, der auch die Macht des Gesetzes bricht, der das Gesetz erfüllt, der uns den Weg zum Vater frei macht. Wir wissen das, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn doch nicht. Zusammenfassend, dieser Verklärungsabschnitt. Petrus will, dass wir den Blick auf das zweite Kommen Jesu richten. Er sagt, dieses zweite Kommen wird garantiert passieren. Das ist deswegen von Bedeutung, weil später er über diese Irrlehrer schreibt, dass ihr Lehrer versuchen, die Gläubigen davon abzubringen, das zu glauben. Die leugnen dann auch, dass Jesus nochmal wiederkommt. Deswegen ist es ihm so wichtig, diesen Blick auf dieses zweite Kommen zu richten. Und deswegen sollen wir ein heiliges Leben führen, um nicht von ihm gefunden zu werden, wie wir unheilige Dinge tun. Und das hat auch eine gewisse Alltagsrelevanz, glaube ich, für uns, weil mir und vielleicht auch euch geht so, dass ich im Alltag so gut wie nie oder unter der Woche auch so nie den Blick auf dieses zweite Kommen Jesu richte, sondern ich bin immer gefangen in dem, was ich so tue, also in den weltlichen Dingen, hadere mal mit Gott und bitte ihn irgendwie so um alltägliche Dinge, richte aber nie so den Blick auf das zweite Kommen, erwarte das ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr. Ich weiß es zwar, weil es da steht, aber es spielt in meinen Gedanken keine große Rolle. Und vielleicht kann uns dieser zweite Petrusbrief helfen, auch der erste, einfach in die Zukunft zu denken und Jesus zu erwarten und uns auf ihn zu freuen. Kommen wir zu diesen Versen 19 bis 21 prophetischen Schriften. Ich lese nochmal. Umso fester gilt daher für uns das prophetische Wort, und ihr tut gut, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine eigenmächtige Auslegung zulässt. Denn noch nie ist eine Weissagung durch menschliche Willkür zustande gekommen, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. Da ist wieder die Überleitung von Bedeutung. Petrus schildert ausführlich dieses Erlebnis, das er hatte, dieses Sehen, dieses Hören, dieses Erleben der Verherrlichung Jesu und will damit verdeutlichen, das kommt, das passiert. Und dann sagt er, umso fester gilt daher für uns das prophetische Wort. Für mich will er damit sagen, durch das, was ich erlebt habe, durch diese teilweise Erfüllung dieser Erscheinung Jesu in Herrlichkeit, wird das, was im Alten Testament geschrieben steht, die prophetischen Schriften bestätigt, bewiesen. Im Jesaja 11, in Jeremia 23 und in Hesekiel 37 wahrscheinlich unter anderem wird das zweite Kommen Jesu prophetisch angekündigt. Und es wäre wirklich schön und gut, wenn wir Zeit hätten, sich damit zu befassen. Leider wird es zu weit gehen einfach, aber vielleicht könnt ihr das mal nachlesen. Also im Alten Testament ist das zweite Kommen Jesu immer wieder angekündigt. Und vor dem Hintergrund sagt er, ich habe es erlebt. Und deswegen sind diese Schriften, diese alten Schriften, die alttestamentlichen, die er noch kannte, verlässlich, richtig und wahr. Manche Übersetzer oder Ausleger sagen, man könnte sogar diesen Vers 19 übersetzen mit, und wir haben etwas, was noch gewisser ist als meine Erfahrung, als mein Erlebnis. Für mich gibt es den Text nicht her, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Petrus sagt, ich habe es gesehen, aber das, was da steht, ist noch verlässlicher. Oder andersrum, selbst wenn er mir nicht glaubt oder wenn er den beiden anderen nicht glaubt, die dabei waren, es steht sogar in den alten Schriften. Teilweise Erfüllung deswegen, klar, weil das zweite Kommen natürlich noch nicht da war, sondern eben diese Verklärung ein Abbild war oder eine Spiegelung dessen. Und jetzt könnte man einen Exkurs machen über erfüllte Prophetien der Bibel. Also wenn der Petrus sich auf die Vorhersagen im Alten Testament bezieht, die eingetroffen sind und die deswegen die Echtheit der Bibel bestätigen, könnte man jetzt ganz lang ausführen. Ich hätte es gern gemacht auch. Ich habe auch gedacht, dass das so ein Schwerpunkt sein kann, sich über erfüllte Prophetien der Bibel zu unterhalten, gerade vor dem Hintergrund der Glaubwürdigkeit der Bibel. Aber ich würde euch einfach ermutigen, wenn ihr Zeit und Lust habt, geht mal in Google, einfach ein erfüllte Prophezeiung der Bibel. Und da findet ihr ganz viele Stichworte, ganz viele Prophezeiungen, die man nachlesen kann, die wirklich aus meiner Sicht beeindruckend sind. Eines ist die Stadt Tyros, deren Untergang Gott ankündigt in seinem Wort und das sich dann 200-300 Jahre später genauso erfüllt, wie es da geschrieben ist. Irgendwie faszinierend und es führt für mich persönlich irgendwie zum Schluss, dass man, wenn man sich das vor Augen führt, an der Wahrhaftigkeit der Bibel eigentlich nicht zweifeln kann. Es gibt ja auch dieses Ameisenmodell, das hatten wir schon mal hier in einem Film. Es sind, glaube ich, weit über 3000 Prophezeiungen erfüllt und eingetreten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Zufall gewesen ist, die ist ungefähr so groß, als wenn man das ganze Universum mit Ameisen füllt und nur eine rote reintäte, dass man die dann erwischt. Und weil das Wort wahr ist, sagt eben Petrus dann auch noch, dass wir gut daran tun, es als Licht an einem dunklen Ort in unseren Herzen wirken zu lassen. Dunkle Ort ist die Welt. Das Licht ist das Wort, ist Jesus, der in unseren Herzen wirken soll. Bis zum Ende des Zeitalters und bis zum zweiten Kommen des Herrn. Also auch das ist, finde ich, in unserer Zeit ganz wichtig, dass wir nicht immer nur alles übernehmen, was gesagt wird, auch in Zukunft Acht haben, gerade wenn es um diese Irrlehren geht, sondern dass wir das Wort noch zur Hand nehmen und noch drin lesen. Ob es jetzt auf dem Smartphone ist oder ob es in dem Geschriebenen ist oder ob es am Beamer ist, ist, glaube ich, wurscht, aber wir sollten im Wort zu Hause sein. Ich glaube, dass es in Zukunft, jedenfalls für die jüngere Generation, umso wichtiger ist, zu wissen und zu prüfen, was steht im Wort und kann ich das, was gesagt wird, mit dem Wort in Einklang bringen oder nicht. Mein Gebet ist es für unsere Kinder immer, dass das Wort ein Licht auf ihrem Weg ist, dass sie alle wesentlichen Entscheidungen am Wort irgendwie versuchen zu treffen. Und ich hatte vor kurzem, das war interessant, von dem Heiko Herrlich, ich weiß nicht, wer den kennt, war ein bekannter Fußballspieler mal, ist jetzt Trainer von Bayer Leverkusen, hatte Krebs und ist gläubiger Christ. Und der hat in einem Interview zuletzt gesagt, dass er auch in diesem Job, der sehr aufreibend ist, dass er sich immer wieder Ruhe und auch Rat in der Bibel sucht. Ich fand das ein bemerkenswertes Zeugnis. Das sollte für uns umso mehr gelten. Und interessant ist noch, dass, ich sagte vorhin, dass dieser Text, den wir betrachten, dass der eingeklemmt ist in die Aufforderung, die christlichen Tugenden zu leben und in diesen Blog über die Irrlehren, dass das mit dem Wort an der Stelle steht. Die Glaubwürdigkeit des Wortes stellt er hervor oder unterstreicht er, ehe er dann auf die Irrlehren eingeht. Also prüfen wir auch in Zukunft alles, was uns erzählt oder gesagt wird, am Wort. Vers 20 noch. Keine Weissagung der Schrift geschieht aus eigener Deutung. Und er sollte vor allem wissen, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Auslegung zulässt oder aus eigenmächtiger Deutung geschieht. Da gibt es verschiedene Interpretationen dieses Verses. Eine ist, dass wir nicht irgendwas rauspicken aus der Bibel und irgendwie uns selber zurechtlegen, wie wir wollen, sondern dass wir versuchen, den Kontext zu sehen. Hier geht es, glaube ich, aber dem Petrus um die Herkunft des Wortes. Das kommt zum Ausdruck, wenn wir den nächsten Vers uns anschauen. Denn noch nie ist eine Weisung durch menschliche Willkür zustande gekommen, also entstanden. Also geht es um die Herkunft des Wortes Gottes und nicht so sehr um die Art der Interpretation von Menschen, nachdem es offenbart worden ist. Und es legt aus meiner Sicht eben im Blick auf diesen Vers nahe, dass er hier schreibt, die Art und Weise, wie das Wort zustande gekommen ist, hat nichts mit einer eigenmächtigen Auslegung oder Idee von Menschen zu tun. Die Schrift ist, auch wenn Gott Menschen benutzt hat, sie niederzuschreiben, sie aufzuschreiben, sie zu übersetzen oder auch zu bewahren, ist nicht menschlicher Natur. Es ist Gottes Deutung der Dinge und Gottes Interpretation der Wirklichkeit. Vielleicht kann man sich so erklären, keine eigenmächtige Auslegung. Gott hat, glaube ich, nicht den Menschen wörtlich diktiert, was sie schreiben müssen. Also er hat nicht jedes Wort ihnen vorgegeben, aber er hat ihnen auch nicht irgendeinen Traum gegeben und dann gesagt, mach mal jetzt mit dem Gedanken irgendwas und formulieren so, wie du willst. Das glaube ich nicht, weil da wäre dann zu viel menschlicher Aspekt drin. Also Gott hat nicht zugelassen, dass seine Gedanken durch menschliche Gedanken durchsetzt sind. Vers 21 noch, denn noch nie ist eine Weissagung durch menschliche Willkür zustande gekommen, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. Also da nochmal, noch nie ist eine Weissagung. Weissagung wird als nicht nur als die Prophezeiung im Alten Testament verstanden, sondern letztlich als das gesamte Wort Gottes durch menschliche Willkür zustande gekommen, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen geredet. Also wir finden in der Bibel keine menschliche Willkür, sondern getrieben vom Heiligen Geist hat Gott den Menschen angewiesen oder die Schreiber, ungefähr 40 glaube ich, genau den Urtext niederzuschreiben, den er wollte, ohne aber, dass er irgendwie ihre menschliche Natur und ihren menschlichen Stil vergewaltigt oder verändert hätte. Das ist vielleicht auch ein Wunder oder eine Begebenheit, die wir schwer erklären oder verstehen können. Aber ich glaube schon, dass es Gott möglich war, dass das letztlich niedergeschrieben worden ist im Urtext, was er wollte, dass da steht, ohne dass die Persönlichkeit des Schreibers irgendwie verändert werden müsste oder zerstört werden müsste. Das ist ein Schlüsselvers der göttlichen Inspiration der Schrift. Und der bedeutet für mich und ich glaube auch für uns, dass es eine wörtliche, eine uneingeschränkte und auch eine irrtumslose Inspiration des Wortes Gottes ist. Wörtlich heißt, Gott hat den Autoren seine Worte eingehaucht. Nicht so wie in einem, also in Polizeiberichten, das ist oft so, ein Zeuge sagt dem Polizisten irgendwas, redet halt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Der Polizist versteht den Sachverhalt, schreibt aber nicht wörtlich natürlich das auf, was der Zeuge gesagt hat, sondern interpretiert es sinngemäß, passt es schon. Wenn man dann hinterher aber anfängt, darüber zu diskutieren und zu sezieren, dann kommen Fragen über Fragen über Fragen auf und dann gibt es wahnsinnige Missverständnisse. Wenn es hier auch so wäre, also wenn Gott irgendwie so einen Brocken Gedanken hingeschmissen hätte und gesagt hätte, macht mal, dann wäre es auch so, dann wäre es kein göttlich inspiriertes Wort, sondern ich glaube, dass Gott eben sehr wohl darauf geachtet hat, dass im Urtext das steht, was er wollte, und zwar auch Wort für Wort, glaube ich, ohne es ihnen zu diktieren. Uneingeschränkte Inspiration heißt, dass es von A bis Z inspiriert ist, also vom ersten Buch Mose bis zum letzten Wort Offenbarung. Und irrtumslos heißt für mich, dass es jedenfalls im Original völlig ohne Irrtum und ohne Fehler war. Sowohl was die Lehre betrifft, als auch was das Gebiet der Geschichte betrifft, auch der Wissenschaft und der zeitlichen Abläufe. Ich lese noch 2. Timotheus euch vor. Vers 16. Jedes Schriftwort von Gott eingegeben, dient aber auch zur Lehre, zur Überführung der Schuldigen, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Jedes Schriftwort von Gott eingegeben. Also das ganze Wort ist von Gott eingegeben. Und deswegen wird man auch sagen müssen, dass das, was wir hier als Bibel vor uns haben, Gottes Wort ist. Viele sagen, es enthält Gottes Wort. Das kann ich nicht sehen, also jedenfalls nicht vor dem Hintergrund dieser Texte. Und wenn wir auch uns jetzt überlegen, dass Petrus schreibt, die Menschen haben inspiriert vom Heiligen Geist Gottes das geschrieben, ist es eigentlich auch ein Schmarrn im Ergebnis zu sagen, Petrus sagt oder Paulus sagt oder sonst jemand sagt, sondern eigentlich müsste man sagen, der Heilige Geist sagt durch Petrus oder durch Paulus oder Gott sagt durch die Person. Und wenn Gott hier an der Stelle sagt, dass das ganze Wort von Gott eingegeben ist oder durch den Heiligen Geist überwacht worden ist, dann ist es natürlich auch Unsinn zu sagen, die Schrift enthält Gottes Wort, sondern da muss man halt einfach sagen, die Schrift ist Gottes Wort. Und das ist auch, wie gesagt, alltagsrelevant für uns, gerade in der Zukunft, glaube ich, umso mehr. Es sind noch 2 Gedanken, Anwendung für uns oder 3. Ich weiß nicht, wer von euch zuletzt mal Gott gedankt hat für die Bibel, die wir haben. Oder auch für den Heiligen Geist, der in uns wohnt, um uns aufzuschließen, was die Bibel uns sagt oder was Gott uns sagen will. Und vielleicht könnt ihr das in der Woche mal tun oder euch zur Gewohnheit machen, dass ihr einfach Gott für sein Wort, für diese Überlieferung des Wortes auch dankt. Auch für die Verlässlichkeit des Wortes. Wenn ich mir diese Prophezeiungen anschaue, die erfüllt sind oder erfüllt sein sollen, dann ist das, finde ich, was ganz Besonderes, was wir in Händen halten und oft wenig achten. Also nehmt einfach Dank mit. Und das Zweite, was wichtig ist, ich sagte es vorhin schon, auch im Hinblick auf das Lied, das wir gesungen haben, und diese 2 Petrusbriefe, den Blick auf das Zweite kommen. Versucht den mal zu schärfen, in dieser Woche oder auch in dem nächsten Monat, euer Leben lang den Blick auf das Zweite kommen ein bisschen zu schärfen, bei all dem, was uns alltäglich so bewegt und so gefangen nimmt. Das Zweite kommen. Vielleicht kann da auch das Abendmahl helfen. Mir hilft das Abendmahl immer, wenn ich es nehme, mich auf Jesus zu besinnen. Natürlich hat man dann auch den Blick auf das Zweite kommen, heute oder auch sonst. Und der dritte Gedanke noch, auch wieder die Frage an euch, an mich. Wer hat sich zuletzt mal bemüht oder Gott um Hilfe gebeten, um ein gottesfürchtiges Leben zu führen? Wenn wir das Zweite Kommen vor Augen haben, dann ist dieser nächste Schritt die Konsequenz, jedenfalls nach der Logik dieses Petrusbriefs. Wenn wir Jesus erwarten, dann wollen wir auch, dass er uns nicht als Unheilige findet, sondern dass er uns als Leute findet, die unserer Stellung gerecht leben. Und ich weiß auch, dass wir es nicht aus eigener Kraft können. Habe ich ja vorhin auch selber eingeräumt im Blick auf meine Zweifel, was das Gebet betrifft. Aber letzten Sonntag oder am vorletzten, da kam der Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Bild ist so wichtig und es nimmt in dem Zusammenhang mit, dass wir einfach versuchen, Gott zu bitten oder ja, Jesus zu bitten, uns nah an sich zu ziehen. Wir müssen, glaube ich, dafür Sünde bekennen und Sünde ablegen. Und wir müssen die Gemeinschaft mit ihm pflegen, indem wir einfach seine Nähe suchen im Gebet oder im Wort und ihn dann zu bitten, ein gottesfürchtiges Leben zu führen. Und vielleicht könnt ihr das in den nächsten Wochen mal einüben, Gott einfach zu bitten, uns zu helfen, ein Leben zu führen, das ihn ehrt, das ihm gefällt, weil wir dann nämlich auch Zeugnis für andere sind, ohne dass wir groß was sagen müssen. So ähnlich wie, ich glaube, im 1. oder 2. Chroniker steht dieses Gebet des Jabez, das manche auch kennen. Das kann man auch beten, finde ich. Herr, segne mich, erweitere mein Gebiet, also lass mich Ausstrahlung haben für dich in die Welt hinaus und halte Böses oder auch Sünde oder Unglück von mir fern. Das würde ich mir für uns wünschen, dass unser Blick weitergeht als zu diesem irdischen Leben, sondern zum zukünftigen und dass wir einfach Gott bitten, ein ihm wohlgefälliges Leben zu führen.